Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die CDU geht nach ihrem Erfolg im Saarland mit Optimismus in das weitere Wahljahr. Kanzlerin Merkel wertete das Abschneiden ihrer Partei als Rückenwind für die Bundestagswahl. Die SPD dagegen sieht kein Signal von bundespolitischer Bedeutung. Bei der Landtagswahl konnten die Christdemokraten deutlich zulegen auf 40,7%. Die SPD erreichte laut vorläufigen Ergebnis 29,6%. Die Linken bleiben mit 12,9% drittstärkste Kraft. Die AfD zieht mit 6,2% in den Landtag ein.
Die Erleichterung bei der CDU über ihren Wahlsieg ist nicht zu übersehen. Das überraschend gute Ergebnis nimmt man gerne als Auftakt ins Wahljahr. Freude à la Merkel.
Und dann freut man sich mal, aber dann weiß man eben auch, nach dieser Wahl ist wieder vor der nächsten Wahl. Und da sind wir auch bodenständig genug, um zu wissen, dass damit nicht die Probleme für das Jahr 2017 gelöst sind. Aber der Sonntag war erstmal so okay.
Betretene Gesichter dagegen bei der SPD. Zu deutlich war die Niederlage. Der neue Parteichef warnt aber, die Gegner sollten sich nicht zu früh freuen.
Die Partei, die gerade die Landtagswahl gewonnen hat, sagt, das ist der Auftakt für die Bundestagswahl und vice versa. Insofern glaube ich, dass Rückschlüsse aus Landtagswahlen auf die gesamte Republik immer nur bedingt möglich sind.
Die Grünen werten ihre Niederlage nicht nur als landesspezifisches Ergebnis. Die Fraktionsvorsitzende zeigt sich selbstkritisch.
Das hat dort hausgemachte Gründe, aber die Saarländer stehen natürlich nicht alleine, sondern die liegen auch bei uns. Und wir werden darauf setzen müssen, dass klar ist, für was wir stehen und dass die Debatte darum, mit wem jetzt beendet ist.
Mit dem eigenen Ergebnis ist die Linke zufrieden, aber sie ist enttäuscht, dass kein rot-rotes Bündnis möglich war.
Damit der Schulz-Zug kein Zug nach nirgendwo wird, braucht es jetzt eine klare Ansage von Martin Schulz, was er umsetzen möchte und auch mit wem er das konkret umsetzen möchte.
Die AfD relativiert ihr vergleichsweise schwaches Ergebnis. Sie sieht sich nicht durch das Erstarken von Union und SPD unter Druck gesetzt.
Ich glaube auch, dass am Ende halt unsere Wähler Merkel loswerden wollen. Insofern glaube ich nicht, dass wir am Ende zwischen den beiden Großen zerrieben werden.
Für Merkel ist der Wahlsieg ein kleiner Befreiungsschlag und die Union gewinnt dadurch ein wenig an Selbstbewusstsein zurück. Denn genau wie die Linke erhöht die Union den Druck auf Martin Schulz. Er soll sagen, ob er bereit ist, im Herbst ein rot-rotes Bündnis einzugehen.
Weitere Zahlen und Analysen zur Landtagswahl im Saarland gibt es in der Tagesschau-App. Von heute an können die im Ausland lebenden Türken über das von Präsident Erdogan angestrebte Präsidialsystem abstimmen, so auch in Deutschland. In 3 Wochen folgen dann ihre Landsleute in der Türkei. Umfragen deuten auf ein knappes Ergebnis hin. Die als eher konservativ eingeschätzten Auslandstürken könnten daher entscheidend sein. Kritiker warnen, das neue System könnte die Gewaltenteilung einschränken.
Kern der Verfassungsreform sind weitreichende Vollmachten für den Präsidenten. Er übernimmt zusätzlich das Amt des Ministerpräsidenten und ernennt und entlässt die Kabinettsmitglieder. Er kann Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen. Sie werden nur dann aufgehoben, wenn das Parlament zum selben Thema ein eigenes Gesetz verabschiedet. Außerdem kann der Präsident das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Auch auf die Justiz des Landes bekommt er mehr Einfluss. So kann er höchste Richter selbst ernennen. Der Präsident bleibt Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Der Zusatz, dass er diese Aufgabe im Auftrag des Parlaments erfüllt, entfällt.
Hierzulande lief die Abstimmung über den Machtzuwachs für Präsident Erdogan ruhig an. Die 1,4 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland können in 9 Generalkonsulaten ihre Stimme abgeben. Außerdem gibt es noch 4 Wahllokale in weiteren Städten. Der auch in Deutschland geführte Wahlkampf von Erdogans AKP hatte zu schweren diplomatischen Verwerfungen zwischen Berlin und Ankara geführt.
Na, nein, Hayır steht auf dem Plakat. Der türkische Kulturverein, der mit diesem Bus anreist, macht klar, wie seine Mitglieder abstimmen werden.
Wir wollen, dass Erdogan weggeht.
Sie machen sich Sorgen um die Meinungsfreiheit und Demokratie in der Türkei.
Wir wollen nicht einen Diktator und deswegen haben wir mit Bus voll gemacht und werden auf jeden Fall Nein sagen für Erdogan. Nein, nein, nein.
So wie hier im türkischen Generalkonsulat in Hürth bei Köln haben die Türken in Deutschland nun bis zum 9. April Zeit, um abzustimmen. Viele Befürworter des Referendums können die Kritik an Präsident Erdogan nicht nachvollziehen.
Vom Präsidialsystem ist das wichtigste Punkt, nicht wie dargestellt wird, in meinen Augen, dargestellt wird, dass das eine Diktatur wird, sondern nein, der Präsident ist jetzt haftbar.
Die ersten Schlangen haben sich in Köln bereits am frühen Morgen gebildet. Insgesamt können sich rund 1,4 Millionen Türken in Deutschland am Referendum beteiligen. Jeden Abend sammeln wir die Wahlzettel ein. Wir bringen sie in ein Zimmer, das mit 4 unterschiedlichen Schlössern gesichert ist. 3 Schüssel haben Vertreter verschiedener Parteien, einen haben wir. Am Ende werden die Wahlzettel mit dem Flugzeug in die Türkei gebracht. Dort werden sie dann ausgezählt. Der Wahlkampf war geprägt von hitzigen Auseinandersetzungen um Auftritte türkischer Minister in Deutschland. Der türkische Präsident Erdogan warf Kanzlerin Merkel daraufhin Nazi-Methoden vor. Nach den heftigen Diskussionen im Vorfeld rechnen Beobachter nun mit einer hohen Wahlbeteiligung in Deutschland. In der Türkei selbst wird erst später gewählt, und zwar am 16. April.
Der türkische Geheimdienst spioniert offenbar in großem Umfang in Deutschland lebende Türken aus. Das ergaben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz habe der türkische Geheimdienstchef seinem deutschen Amtskollegen eine detaillierte Liste mit hunderten mutmaßlicher Gülen-Anhänger übergeben. Der im Exil lebende Geistliche wird von Ankara für den Putschversuch verantwortlich gemacht.
Es passierte hier in München auf der Sicherheitskonferenz. Der türkische Geheimdienst bittet um Mithilfe, übergibt eine Liste an den Bundesnachrichtendienst. Darauf hunderte Namen, Adressen, Telefonnummern. Die Türkei spricht von Terrorverdächtigen. Die deutschen Behörden glauben das nicht. Der niedersächsische Innenminister sagt sogar, es sei der Versuch, politische Gegner mundtot zu machen.
Das ist ja offenbar geprägt von einem tiefen Misstrauen, geradezu schon einer fast schon paranoiden Verschwörungsangst zu nennenden Art und Weise, mit Menschen umzugehen, die nicht dem politischen Mainstream angehören. Und es ist aber völlig unerträglich, dass dann diese Personen in Deutschland lebend beobachtet werden, ausgeforscht werden, teilweise bis ins Detail mit Fotos aus Personaldokumenten und anderem.
Viele Menschen mit türkischen Wurzeln machen sich Sorgen, selbst wenn sie nicht auf der Liste stehen. Gerade dort, wo sie für ein Nein beim Referendum werben.
Wir werden direkt als Terroristen bezeichnet, weil wir unsere Meinung offen dazu sagen und auch hier aktiv politisch das Nein-Kampagne unterstützen. Haben wir halt Angst, wenn wir in die Türkei reisen, dass wir direkt im Flughafen oder nachhinein festgenommen werden.
Auf der Liste des türkischen Geheimdienstes stehen mutmaßlich Anhänger der Gülen-Bewegung. Die Türkei macht die Gruppe um den Prediger für den Putsch im vergangenen Jahr verantwortlich. Deutsche Behörden sehen dafür keine Beweise. Erste Bundesländer warnen jetzt sogar die Menschen, die auf der Liste stehen.
Unser Interesse ist natürlich, all diesen Menschen die Information zu geben. Seid vorsichtig, wenn ihr in Richtung Türkei fahrt. Seid vorsichtig, wenn ihr türkisches Hoheitsgebiet betretet. Denn möglicherweise können Repressionen auf euch warten.
Gemeint sind ausdrücklich auch die türkischen Konsulate wie hier in Hamburg, in denen ab heute abgestimmt werden kann. Denn wenn hier etwas passiere, könne die deutsche Polizei nicht helfen.
Im Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri hat ein Sonderermittler die Behörden in Nordrhein-Westfalen entlastet. Er sehe keine relevanten Versäumnisse. Strafrechtlich sei Amri nicht zu belangen gewesen, so der von der rot-grünen Landesregierung beauftragte Strafrechtler Kretschmer. Die Opposition sieht das Gutachten kritisch und spricht von einer Reinwaschung der Landesregierung. Amri war von den zuständigen Stellen in Nordrhein-Westfalen als islamistischer Gefährder eingestuft worden. Vor dem Anschlag in Berlin im Dezember konnte er allerdings untertauchen.
Bei der Parlamentswahl in Bulgarien hat die konservative proeuropäische Partei des Spitzenkandidaten Borisov gewonnen. Für eine absolute Mehrheit hat es nicht gereicht. Die Regierungsbildung wird schwierig. Die prorussischen Sozialisten, die auf Platz 2 landeten, hatten zuvor eine große Koalition abgelehnt. Bulgarien ist auch 10 Jahre nach seinem Beitritt noch immer das ärmste Land der EU. Die Korruption ist weit verbreitet.
Der russische Oppositionspolitiker und Kreml-Kritiker Nawalny ist von einem Moskauer Gericht zu 15 Tagen Arrest und einer Geldstrafe verurteilt worden. Landesweit waren am Wochenende zehntausende Menschen seinem Aufruf gefolgt und gegen Korruption auf die Straße gegangen. Es kam zu zahlreichen Festnahmen. Kritik des Westens wies der Kreml zurück.
Es ist nicht das erste Mal, dass Alexei Nawalny von einem russischen Gericht verurteilt wird. Dieses Mal für die Organisation illegaler, nicht genehmigter Proteste. Nawalny hatte dazu aufgerufen. Über 60.000, vor allem junge Menschen, waren in mehr als 70 Städten in Russland auf die Straße gegangen, um gegen Korruption zu demonstrieren. Es waren die größten Proteste seit 2012. Ihre Kritik richtete sich vor allem gegen Premierminister Medvedev. Ihm wird vorgeworfen, er habe sich persönlich bereichert. Allein in Moskau wurden laut Menschenrechtsorganisationen über 1.000 Menschen festgenommen, darunter auch Nawalny. Er will bei der Präsidentschaftswahl 2018 gegen Putin antreten. Kreml-Sprecher Peskow nannte die Proteste eine Provokation. Unter den Demonstranten seien auch bezahlte Teenager gewesen. Sie seien zu Gewalt und Rechtsbruch angestiftet worden. Jugendliche wehren sich heute vor dem Gericht entschieden gegen den Vorwurf. Sie seien aus eigener Überzeugung zu den Demonstrationen gegangen. Wir waren dort, um den Kampf gegen die Korruption zu unterstützen und Antworten auf unsere Fragen zu fordern. Denn es ist nicht normal, dass man auf konkrete Vorwürfe keine Antworten bekommt und alle nur schweigen. Auch wenn die russische Regierung den Demonstranten jegliche Legitimation abspricht. Seit gestern ist klar, diese Generation junger Russen fordert Antworten. Mutig und beharrlich. Und wenn nötig, wird sie die Straße als Druckmittel nutzen. Denn für die meisten ist klar, ihre eigene Situation wird sich so lange nicht verbessern, solange sich nichts Grundlegendes in Russland ändert.
Nach dem Anschlag in London gehen die Ermittler nicht davon aus, dass der Angreifer Verbindungen zur Terrormiliz IS oder zu Al-Qaida hatte. Es gebe keine Hinweise, dass Khalid Massoud seine Tat mit anderen abgesprochen habe, so die britische Antiterrorbehörde. Massoud hatte in der vergangenen Woche 4 Menschen getötet, bevor er von Polizisten erschossen wurde. Der IS hatte den Anschlag für sich reklamiert.
Bei den Vereinten Nationen in New York haben heute die Verhandlungen über ein Verbot von Nuklearwaffen begonnen. Ein internationaler Vertrag soll Entwicklung, Herstellung, Lagerung, Weitergabe, Tests und den Einsatz von nuklearen Sprengköpfen ächten. 123 von 193 Mitgliedstaaten nehmen an den Gesprächen teil. Die Atommächte USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien lehnen jedoch ein Abkommen ab.
Das Berliner Bode-Museum ist zum Schauplatz eines spektakulären Diebstahls geworden. In der Nacht entwendeten Unbekannte eine außergewöhnlich große Goldmünze. Die sogenannte Big Maple Leaf hat einen Durchmesser von 53 Zentimetern und stammt aus Kanada. Nach Angaben der Staatlichen Museen Berlin befand sich das Stück seit 2010 als private Leihgabe im Münzkabinett.
Ein Porträt von Queen Elizabeth ziert die wohl größte und schwerste Goldmünze weltweit. 100 Kilogramm bringt sie auf die Waage. Als sie Ende 2010 im Bode-Museum aufgestellt wurde, mussten 4 Männer anfassen. Die Diebe müssen also gut vorbereitet gewesen sein, als sie heute Nacht mit einer Leiter über die nahegelegene S-Bahn-Trasse ins Museum eindrangen.
Nach dem, was wir jetzt wissen, können wir sagen, dass die Täter gewaltsam das Fenster geöffnet haben, sich dann innerhalb des Gebäudes über eine größere Strecke bewegt haben und in den Bereich des Münzkabinetts gekommen sind. Dort im Münzkabinett haben sie ganz offenbar die Panzerglasscheiben, die zum Schutz dieser Münze dort vorhanden waren, gewaltsam zertrümmert.
Wie genau sie die schwere Münze dann abtransportierten, ist unklar. Das Bode-Museum ist eigentlich gegen Einbruch geschützt, doch das hat offensichtlich nicht ausgereicht. Das Museum fürchtet, dass die Diebe nicht an der kunstvollen Münze interessiert sind.
So rein gibt es sonst kein Gold, davon 100 Kilo. Das macht diese Münze, die einen Nennwert von 1 Million kanadischer Dollar hat, besonders kostbar. Das heißt, der Materialwert ist höher als der Nennwert der Münze.
3,7 Millionen Euro schätzungsweise. Zumindest ist die Münze ausreichend versichert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 28. März.
Auch morgen erwartet uns Hochdruckwetter. Allerdings beginnt sich das Hoch zurückzuziehen, sodass es in Richtung Westen schon etwas unbeständiger wird. In der Nacht ist es meist klar, vor allem an der Nordsee und in Schleswig-Holstein können sich Nebelfelder ausbreiten. Morgen wird es wieder verbreitet sonnig, im Tagesverlauf in der Westhälfte insgesamt wolkiger, am Nachmittag und Abend hier stellenweise Schauer. Heute Nacht kühlt es ab auf 7 Grad am Niederrhein bis -3 im Bayerischen Wald. Morgen auf Sylt 9, sonst 14 bis 20, am Oberrhein bis zu 22 Grad. Am Mittwoch im Süden freundlich, in der Nordhälfte mehr Wolken und gebietsweise Schauer, ähnlich am Donnerstag. Am Freitag erst oft sonnig, später in der Westhälfte stellenweise Schauer und Gewitter.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Ingo Zamperoni zu diesen Tagesthemen. Rot-rote Zwickmühle, welche Lehren die SPD aus der Saarlandwahl zieht. Und Druck auf türkische Regierungskritiker, wie Gülen-Anhänger in Deutschland denunziert und ausspioniert werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.